Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich heiße Daniel, ich bin einer der Pastörchen, die euch in der kommenden Woche hier mal allein lassen. Mit auf die Reise kommt mein Smartphone und mein Handy. Und mein Handy sammelt fleißig Daten über mich. So was ich so mache, wie viel Zeit ich da so verbringe. Und in regelmäßigen Abständen werde ich dann mit der harten Wahrheit konfrontiert. Bildschirmzeit. Das ploppt so auf, vorne auf meinem Bildschirm. Und dann ist das mein Wochenbericht. Und dann steht da sowas wie: Du hast in der vergangenen Woche 13 Stunden und 16 Minuten am Bildschirm verbracht, pro Tag. Wer will sowas wissen? Wer erfindet so eine App? Wer möchte denn die Wahrheit wissen über den zwanghaften Umgang mit dem Smartphone? Das hat sich zum Glück bei mir ein bisschen zum Guten entwickelt. Meine Statistik hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, sogar halbiert, denn ich habe jetzt 2 Smartphones. So einfach ist der Umgang mit der Wahrheit. Aber seit es Menschen gibt, wird darüber diskutiert, was ist eigentlich Wahrheit? So. Und das wird nicht der Schwerpunkt dessen sein, was ich mit euch bespreche, sondern die Frage wird vielmehr sein, was kann Wahrheit eigentlich für uns tun? Und als Definition von Wahrheit nehme ich jetzt einfach mal Folgendes. Und ich weiß natürlich, man kann darüber lang und breit diskutieren, was ist eigentlich Wahrheit. Aber Wahrheit ist, wenn eine Messung mit der Realität übereinstimmt. Also Fieber gemessen. Ne? Und es zeigt, wenn die Zahl, die da steht, anzeigt, wie es wirklich in meinem Körper aussieht, dann ist das wahr. Oder wenn eine Aussage mit der Realität, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Draußen scheint die Sonne, alles klar, wir gucken raus, die das können. Ja, die Sonne scheint, alles klar. So. Mein Kontoauszug ist wahr, wenn er mir zeigt, oder wenn die Zahlen, die da drauf stehen, der Wirklichkeit auf meinem Girokonto entsprechen und die Waage ist wahr, wenn sie mir anzeigt, wie viel ich tatsächlich wiege. Und da merken wir schon, Wahrheit kann unbequem sein. Ob das sowas Harmloses ist, wie meine Bildschirmzeit oder der Blick in den Spiegel oder sowas Unwichtiges wie mein Körpergewicht. Aber es gibt ja auch unbequeme Wahrheiten, die ein bisschen tiefer gehen. Wie zum Beispiel, ich entdecke etwas über meine Familiengeschichte, das ich vorher nicht gewusst habe. Und das kann ja was mit einem machen. Ich bin diese Woche im Wartezimmer auf die Wochenzeitung Die Zeit gestoßen. Die lag da so aus und das Titelthema der Wochenzeitung Die Zeit war diese Woche, ist die Kunst noch frei? Und es war total spannend, sich damit zu beschäftigen, das zu lesen, wie sie beschrieben haben. Ganz früher war es so, Künstler, Künstlerinnen hatten den Auftrag quasi zu repräsentieren. Ja, es gab Geld und dafür malst du auf eine bestimmte Art oder schreibst ein bestimmtes Werk. Und der Umgang mit Wahrheit war halt gebunden an die Mächtigen, heute würde man sagen die Sponsoren und so, die, wo der Geldhahn, ne? Du musst ein bestimmtes Weltbild rüberbringen, das ist der Auftrag. Und es hat sich dann ja verändert durch Aufklärung und in der Moderne und so weiter, dass Kunst den Auftrag eigentlich hat, Wahrheit auch unbequem in Gesellschaft zu bringen, zu provozieren, herauszufordern und so weiter. Und jetzt ein neuer Trend seit ein paar Jahren, das kennen viele von euch, ist eher so, das ist aber unangenehm, wie du das beschreibst. Oder wir müssen vielleicht dieses Werk von der Wand nehmen und zu komplexes Thema, ich weiß, aber dieser Artikel beschreibt dann, dass das, was eigentlich Errungenschaft ist von Kunst, momentan ja ein bisschen schwierig ist und viele Kulturschaffende sich Sorgen machen, bis hin zu Angst. Ja, so ein falsches Wort und ein Sturm der Entrüstung bricht los. Und die Frage stellt sich so ein bisschen, wollen wir vielleicht auf unbequeme Wahrheiten oder unpopuläre Wahrheit verzichten, um Streit zu vermeiden? Weil Wahrheit löst immer wieder auch Kontroversen aus. Und darüber sprechen wir aktuell in unserer Predigtserie Streitgespräche mit Jesus. Wir sind vor 2 Wochen gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mit dem Leben von Jesus Christus beschäftigen. Wir werfen einen Blick in das Neue Testament der Bibel, in das Johannesevangelium. Und ein ganzes Kapitel, nämlich das Kapitel 8, beschäftigt sich eigentlich nur mit Leuten, die sich mit Jesus gestritten haben. Mit Jesus kann man sich herrlich streiten. Und deswegen heißt diese Predigtserie Streitgespräche mit Jesus. Und heute geht es um die Frage und einen Streit darum, wie hängen eigentlich Wahrheit und Freiheit zusammen? Freiheit und Wahrheit, wie können wir mit unbequemer Wahrheit umgehen? Und ich lese uns den Predigttext vor, der steht in Johannes 8, ab Vers 31. Jesus sagt, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der macht, was die Sünde will, ist Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, der Sohn aber sehr wohl. Kurzer Hintergrundfakt, also Sklaverei zu der Zeit im jüdischen Kontext war jetzt nicht dieses nordamerikanische Ding, was vielleicht bei vielen von uns mitschwingt, sondern du hast irgendwo Schulden und um die zu tilgen, kannst du dem also dich versklaven und bist dann nach 6 Jahren wieder frei, verlässt diese Familie eben wieder. Deswegen sagt er, der Sklave ist nicht für immer da, sondern der geht halt nach 6 Jahren spätestens wieder. Sondern der Sohn, wenn du Familienmitglied bist, dann bleibst du. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus erklärt, dass man durch sein Leben und durch seine Lehre Freiheit erleben kann. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass man sich erstmal einer unbequemen Wahrheit stellt, nämlich, wir sind nicht frei. Von Haus aus sind wir nicht frei. Und wir haben das gerade in diesem Text gesehen, die ersten Zuhörer von Jesus, die haben auf diese Aussage genauso reagiert wie ich auf meine Bildschirmzeit. Oh, das kann doch nicht sein. Nee, oh, das ist auch unangenehm. Und in ihrer Sprache und ihrer Kultur klingt das dann eben so, wir sind niemals Sklaven und unfrei gewesen. Und der Satz ist irgendwo zwischen falsch, ein bisschen lustig und eigentlich richtig traurig. Wenn du dich mal so in die Bibel reinfrisst und ein bisschen liest, wie es Gottes Volk so ergangen ist, dann stellst du fest, es ist eigentlich eher schwieriger, einen Moment zu finden, wo sie nicht unterdrückt wurden. So, man lernt im Umgang mit dem jüdischen Volk Völker kennen, die ich vorher nicht kannte. Edomiter, Philister, alle haben sie für Unfreiheit gesorgt. Später dann die großen, es gibt kaum eine Hochkultur, die nicht irgendwie für Unfreiheit gesorgt hat. Die Ägypter, dann kommen die Assyrer, die Babylonier, die werden dann abgelöst von den Persern, dann kommen die Griechen, dann kommen die Syrer und zu dem Moment, wo Jesus dann spricht, steht an jeder Ecke irgendwo ein römischer Soldat als Besatzungsmacht. Also selbst in dem Moment, wo sie es sagen, es ist eigentlich nicht richtig. Aber sie halten die Wahrheit für ihren Feind. Sagen, nee, und sie schieben das weg, sie verdrängen das. Das ist also historisch falsch, aber es ist auch theologisch falsch, was sie sagen. Denn Jesus will gar nicht über politische Freiheit sprechen. Er möchte mit ihnen über eine geistliche Freiheit, also eine innere, eine seelische Freiheit sprechen oder Unfreiheit. Und er gebraucht dafür dieses Bild von Sklaven. Denn das war damals ein vertrautes Bild und ich versuche das zu erklären. Also der Gedanke ist, dass Sünde, Dinge, von denen Gott sagt, dass sie unserem Leben schaden, dass sie unserem zwischenmenschlichen Miteinander schaden, dass sie dem Draht nach oben schaden, dass Sünde einen Zugriff auf unser Leben bekommt. Die Rabbis damals hatten verschiedene Bilder dafür. Die haben zum Beispiel gesagt, ja, Sünde ist so, die kommt als Gast, aber die schwingt sich schnell als zum Hausherrn auf. Also es nimmt mehr Raum ein. Oder Sünde ist zuerst wie so ein Spinnnetz und du wunderst dich, was ist denn das? Und das wird zu einem Tau, mit dem du ein ganzes Schiff befestigen kannst. Und wir wissen heute, ja, Dinge, die wir immer wieder tun, die legen sozusagen Trampelpfade bei uns im Gehirn an. Also hier gibt es einen Haufen Mediziner im Raum. Jetzt, ich werde das nicht detailliert beschreiben, ihr könnt das besser, ne? Aber Dinge, die wir regelmäßig tun, die legen gewissermaßen Pfade in unserem Gehirn an. Und das hat was total Gutes, wenn wir Tanzschritte lernen wollen oder ein Musikinstrument, so, das ist ja total gut, dass es immer leichter wird, ein Schlagzeug zu spielen oder so. Wenn das aber jetzt um was Schlechtes geht, etwas Destruktives für meine Beziehung, ob das nach oben ist oder auf der Horizontalen, dann ist das katastrophal. Es wird nicht nur immer leichter, diese Sache zu tun, sondern immer schwerer, sie nicht zu tun. Unfreiheit, Sklaverei, Zwang. So, was ist jetzt der erste Schritt, wenn wir sagen, wir wollen Freiheit erleben, wir wollen eben nicht aus Zwang Sachen tun, die mir oder meinen Liebsten schaden? Na, der erste Schritt ist erstmal, die Wahrheit nicht mehr als Feind zu sehen, nicht mehr sie wegzuschieben, sondern unser Feind, das ist Lüge, Verdrängung, Leugnung, aber die Wahrheit ist unser Freund und die Wahrheit ist dein Freund. Und das ist so der erste Gedanke, den ich heute pflanzen will, ja? Die Wahrheit ist dein Freund oder deine Freundin, die Wahrheit ist dein Freund. Und jetzt sitzen wir hier als Menschen des 21. Jahrhunderts und fragen natürlich, okay, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, welche Wahrheit denn überhaupt? Gut, dass du fragst, denn die Jünger damals, die waren genauso begriffsstutzig wie du und wie ich. Das ist total cool. Ich liebe die Bibel unter anderem deshalb, weil sie ein ehrliches Buch ist. So, Jesus erzählt lang und breit über das Leben und was es alles gibt und er ist Gott und so weiter. Und dann im Kapitel 14 fasst sich endlich mal ein mutiger Mann ein Herz, der heißt Thomas. Und Jesus erzählt, weil ihr wisst ja, und Thomas endlich, Gott sei Dank, sagt, nee, wir wissen nicht. Jesus, wir wissen, wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht. Und Jesus hat dann ja auch manchmal diese Momente, wenn du ein bisschen Bibel gelesen hast, oh, ich fasse es nicht. So, auch schön, dass Jesus auch mal ungeduldig war. In dem Moment ist es aber anders, wobei eigentlich ist es immer anders, auch wenn Jesus genervt ist, er erklärt es dann nochmal. Und hier erklärt er es mit einem inzwischen ziemlich bekannten Bibelvers, Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auch das muss man ja mal kurz erklären. Also im griechischen Denken ist Wahrheit etwas Intellektuelles. Und dieses griechische Denken, das ist prägend für unser Denken heute gewesen. Also wir halten Wahrheit für reine Kopfsache. Ich lese was und ich denke darüber nach und dann erkenne ich Wahrheit. So, das ist unser Zugang zu Wahrheit. In der Bibel ist Wahrheit auch etwas Intellektuelles, aber es geht nochmal darüber hinaus. Es ist etwas Dynamischeres, etwas, das aus einer Beziehung entsteht. Ich bin die Wahrheit. Das siehst du auch, wie sozusagen Bibelschüler damals mit dem Rabbi unterwegs waren. Das Konzept war nicht, wir setzen uns in ein Klassenzimmer, sondern sie folgen ihrem Lehrer hinten nach, sie latschen ihm hinterher, sie essen mit ihm, sie erleben Dinge mit ihm und aus der Beziehung erkennen sie Wahrheiten, erkennen sie Wahrheit. Das ist auch das Modell, wie Jesus gelehrt hat. Also Wahrheit als etwas, das durch Beziehungen in mein Leben kommt, durch den Umgang mit jemandem. Und wie kann Jesus jetzt nicht nur sagen, ich sage die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit? Na, er hat ja in dem Kapitel schon an einer anderen Stelle gesagt, in Johannes 8, ich bin Gott. Und wenn, also vorausgesetzt, Jesus ist wirklich Gott, dann kann er die zutreffendsten Aussagen über Realität machen. Denn als Gott hat er die Realität geschaffen. Die Wirklichkeit trägt seinen Fingerabdruck und wenn wir dieser Wirklichkeit näher kommen wollen, dann müssen wir uns mit dem zusammentun, der sie erfunden hat. Das heißt, wir kommen den großen Fragen des Lebens auf die Spur, indem wir Jesus auf die Spur kommen, indem wir ihm hinterherlaufen. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wir müssen mit Jesus unterwegs sein. Und dieser Jesus sagt nun, ihr seid nicht frei. Ihr seid Sklaven der Sünde. Das hängt jetzt mit der großen Rahmenerzählung der Bibel zusammen. Und für alle diejenigen, die Theologie mögen, ist jetzt ein goldener Moment. Für alle anderen, ihr könnt kurz über was anderes nachdenken. Ich habe nachher noch ein Sportbeispiel. Für euch und für mich habe ich nachher noch ein Sportbeispiel. Aber für die, die Latein mögen, habe ich mal kurz was mitgebracht. Aus dem Studium, ja. Also, es gibt einen Mann, der ganz prägend gewesen ist für das, was Christen so glauben. Der heißt Augustinus, der hat im 4., 5. Jahrhundert gelebt und der hat so ein lateinisches Wortspiel gebraucht, um mal unsere geistliche Situation als Menschen zu beschreiben. Ich kann kein Latein, aber ich habe das durchs Studium so ein bisschen gelernt und ich fand dieses Wortspiel so hilfreich, einfach weil es anders ist, wird es ein bisschen davon hängen bleiben. Also, Ihr könnt jetzt Latein lernen. Augustinus hat mit dem ersten Begriff unseren Zustand ganz am Anfang der Zeit beschrieben. Und der heißt posse peccare. Der Mensch kann sündigen. Ganz am Anfang, so sagt die Bibel, gab es noch keinen Krieg, keinen Tod, keine Lüge, all das gab es noch nicht. Aber es gab die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Wird ja in der Bibel auch sehr deutlich beschrieben mit diesem Baum. Posse peccare, man kann sündigen. Und dann passiert das ja tatsächlich, die ersten Menschen machen davon Gebrauch. Und der zweite Zustand von Menschen heißt posse non peccare. Das heißt, ach Quatsch, anders, non posse non peccare. Non posse non peccare. Das heißt, wir werden unfähig, nicht zu sündigen. Diese Freiheit, die wir hatten, die geht kaputt. Es ist jetzt mal wieder... Es ist, als wäre ein riesiger Trampelpfad in das Hirn eines jeden Menschen gelegt worden. Und es ist unwiderstehlich, dass wir diesen Pfad irgendwie beschreiben. Römer 7 beschreiten, es beschreibt Römer 7. Wir sind unfähig, nicht zu sündigen. Und dann kommt Jesus und er nimmt am Kreuz nicht nur meine Schuld auf mich, sondern meine Unfreiheit und deine Unfreiheit. Und das alles stirbt mit ihm am Kreuz. Er steht nach 3 Tagen auf. Und dann heißt der Zustand des Menschen posse non peccare. Der Mensch wird durch Jesus fähig, nicht zu sündigen. Es kommt wieder diese Option in unser Leben, eine neue Macht, eine neue Kraft, eine Wahlfreiheit, die so vorher nicht da gewesen ist. Wir werden in einen neuen Zustand versetzt. Und erst in der Ewigkeit heißt es dann non posse peccare. Der Mensch kann nicht mehr sündigen. Das heißt, die absolute Freiheit, die erleben wir erst im Jenseits, im Diesseits. Es ist immer noch eine Wahlfreiheit, die wir haben, aber durch Jesus eine neue Macht in unserem Leben, was wir auch in dem Bibeltext gehört haben. Und der Römerbrief redet darüber. Und das ist so toll. Es ist erstmal eine sehr unpopuläre Wahrheit für uns in unserer Zeit. Wir sind unfrei. Wie? Ich kann nicht entscheiden. Und gleichzeitig ist da die ganze Schönheit des Evangeliums, die uns die Wahrheit bringt, die vielleicht unpopulär ist, die uns da aber nicht lässt, sondern Jesus nimmt uns ja mit und sagt, ja, so ist eure Situation, aber ich zeige euch einen Weg daraus. Ich mache den Weg sogar selber frei und ich will euch in Freiheit führen. Wenn ihr euch mit mir verbindet durch den Glauben, habt ihr eine Macht in eurem Leben, diese Auferstehungskraft, ein anderes Leben zu führen. Ihr könnt frei leben. Es ist möglich mit meiner Hilfe. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wie kann ich denn Wahrheit entdecken? Wie kann ich in Wahrheit reinkommen und wie kann ich dann wirklich frei leben? Ich habe schon gesagt, die Wahrheit ist unser Freund. Unser Freund ist Jesus. Und was ist ein Freund? Ein Freund ist eine Person, die Teil deines Lebens ist. Eine Freundin ist in irgendeiner Form Teil deines Lebens. Und das ist der Schlüssel. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin das und ich führe zum Leben. Ich bin das Leben. Wir sind jetzt ab morgen früh, sehr früh, selbst für meine Verhältnisse, sehr früh auf Achse. Also 7 Tage bis nächste Woche Sonntag, verschiedene Orte, Städte, Bahnen, die wir erwischen müssen und so weiter. Ein richtiger Roadtrip. Auch in Ländern, wo man nicht Deutsch spricht und in Süddeutschland. Und da gibt es Überschneidung. Ich habe gesagt, und. Und da kommt bestimmt der Moment, wo wir irgendwann nicht wissen, wo geht es hier eigentlich lang. Also der Weg, der Moment, wo man dann fragt, wo ist denn hier der Weg? Und dann gibt es ja 2 Arten, wie man Wegbeschreibung machen kann. Die eine ist, ja, du gehst jetzt hier geradeaus, dann rechts, aber nicht zu weit, dann links über die Ampel einmal rüber durch den Park, bisschen links halten, dann ist da eine Unterführung, da nicht drunter, sondern drüber weg. So eine Art, einen Weg zu beschreiben. Die andere Art ist zu sagen, ich kenne mich hier aus, komm mit, ich zeig dir, wo das Café, das Hotel, was auch immer ist. Komm mit, ich zeig es dir. Und letzteres ist die Art, wie Jesus redet. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Er sagt, wenn ihr bei mir bleibt. Wie können wir Wahrheit erkennen? Was sagt Jesus in diesem Predigttext in Vers 31? Bleiben, bei ihm sein. Und er nimmt uns mit. Er führt uns dahin, dass wir Wahrheit erkennen, Freiheit erleben. Und das ist so eine starke Zusage. Das heißt, ich muss nicht besonders schlau sein. Ich muss keine lateinischen Fremdwörter merken. Ich muss... keine Ahnung, ich muss mich noch nicht mal intellektuell, körperlich verausgaben, um in Freiheit zu kommen. Alles, was ich muss, ist bei Jesus bleiben. Bleib bei mir, sagt er. Bleib bei mir. Und das ist nicht als eine Kritik zu verstehen, sondern eher als eine Einladung, komm, investiere. Es kann ja sein, dass ich irgendwann mal zu Jesus gekommen bin, aber nicht bei ihm geblieben. Ich habe mich wieder von ihm entfernt. Oder ich bin irgendwann zu Jesus gekommen und Jesus ist sehr dynamisch, wie wir auch in dem Evangelium lesen. Er ist weitergezogen, aber ich bin seit 10 Jahren am gleichen Fleck. Bleiben heißt ja auch, mich mit Jesus bewegen, mich mit Jesus entwickeln. Und deswegen, ich merke gerade, ich habe dieses Sportbeispiel gar nicht gebracht. Egal, das kommt dann im Abendgottesdienst. Ich habe ja mal 2 Chancen. Wenn du das wissen willst, ich erzähle es dir nachher beim Kaffee. So, die Anwendung, ich habe eine Anwendungsfrage mitgebracht und die ist, wer oder was hilft dir, bei Jesus zu bleiben? Wer oder was hilft dir, bei Jesus zu bleiben? Und genauso kann man, wenn du da nichts hast, so fragen, okay, wer oder was zieht mich von Jesus weg? Ist bestimmte Situation, bestimmte Angewohnheiten, Menschen oder so, wo ich merke, bah, das ist irgendwie, danach fühle ich mich Jesus viel, ist Jesus weiter weg für mich. Und es gibt andere, die sind vielleicht total inspirierend, die sagen, jetzt erst recht oder jetzt noch mehr oder jetzt trotzdem. Ich möchte das ganz praktisch machen, weil sonst bleiben wir auf so einer Theorieebene hängen und ich glaube, das ist nicht das, wofür die Bibel geschrieben wurde, sondern für etwas Dynamisches, Beziehungsmäßiges, dass wir Johannes 8 jetzt praktisch machen und ich habe euch 3 Angebote mitgebracht. Und weil ich so einen leichten Lehrerhintergrund habe, wird es jetzt aktiv. Oder Kinderpasse, was du willst, such dir deins aus, was dir sympathischer ist. Also erstens ist, Wahrheit hören, kannst sogar die Hand auf dein Ohr halten, dann merkst du es nachher besser. Ja, oh, viele Erwachsene hier im Raum. Nö, da meine ich nicht mit. Wahrheit sagen. Und in Freiheit leben, da joggt man, in Freiheit leben. Ja, sehr gut. Okay, fangen wir an mit Wahrheit hören. Wir alle brauchen Menschen in unserem Leben, die uns Wahrheit bringen, die uns Wahrheit sagen. Und ich möchte dich mal fragen, wer darf dir auch unbequeme Wahrheiten sagen, ohne Angst vor einem Sturm haben zu müssen? Es ist ja das eine zu sagen, klar, sag ehrlich, was ist. Und die Person sagt es und der Sturm braust los. Gibt es eine liebe Freundin, einen lieben Freund? Und weiß die Person auch, dass das ihre Rolle ist? Es gibt ja manchmal Lebenssituationen, da traut sich keiner was zu sagen. Es braucht diese eine Person, die auch weiß, die hat dieses Mandat, in dein Leben reinzusprechen. Wie liest du Bibel? Darf die Bibel dich korrigieren? Oder gibt es gleich diesen Impuls, oh, das muss man erstmal kulturell irgendwie analysieren. Das ist irgendwie edgy, herausfordernd. Und wie ist es mit deinem Partner? Kannst du zuhören, ohne etwas zu sagen und ohne schon gleich irgendwie Argumente zurechtzulegen? Und das Tolle ist doch, guck mal, das Evangelium von Jesus, die gute Nachricht von Jesus, die macht Christen zu Menschen, die auch unbequeme Wahrheiten hören können. Wie das? Das Evangelium, die Nachricht von Jesus, sagt mir, Daniel, dein Leben ist eine Baustelle. Da ist mancher Abriss, da ist irgendwie ein Loch in der Wand und so weiter. Das ist erstmal das Erste. Aber dann das Zweite ist ja im Evangelium, und Jesus liebt diese Baustelle. Jesus liebt diese Baustelle. Und wenn mein Freund Matthias, mein Kollege, dann zu mir sagt, Daniel, da ist ein bisschen Lack ab bei dir, dann sage ich, oh ja, stimmt, du hast recht. Aber das erschüttert mich nicht im Tiefsten in meiner Identität, sondern kann mir helfen, da ein bisschen rumzupinseln. Und ich weiß, Jesus hat mich lieb, auch wenn ich diesen Lack niemals da richtig dran bringe. Das Evangelium ist eine Kraft, auch unbequeme Wahrheiten zu hören. Ein zweites, Wahrheit sagen. Wahrheit sagen. Und da möchte ich dich fragen, in welchem Bereich oder gegenüber welcher Person fällt es dir schwer, die Wahrheit in Liebe zu sagen? Das ist der Schlüssel. Ja, vielleicht bist du so drauf, wie wir es von Christina gehört haben. Ja, du hast hässliche Zähne, aber Jesus liebt dich trotzdem. Aber das ist jetzt nicht so, der Jesus-Weg wäre sozusagen, ich ist eine Wahrheit und die ist vielleicht ein bisschen unbequem, aber ich habe ein Ziel damit, ich möchte dich in Freiheit führen, ich möchte Gutes bei dir bewirken. So, wo fällt dir das schwer? Vielleicht aus Angst vor Ablehnung oder vor den Konsequenzen? Wir werden gleich noch ein paar Lieder singen und das sind ja letztlich alles Gebete. Und vielleicht ist da der Moment zu beten, komm, Heiliger Geist. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist als den Geist der Wahrheit. Es ist der Geist der Wahrheit und er meint es gut, das haben wir eben gesungen, er meint es gut. Und dann sagt die Bibel, dieser Heilige Geist, er gibt uns Kraft, also Mut, Wahrheit zu sagen. Er gibt uns Liebe, dass wir den anderen nicht zerstören mit unserer Wahrheit. Und gibt uns Selbstbeherrschung, dass wir nicht der Sturm sind. Bete doch ganz bewusst gleich einmal um den Heiligen Geist, dass er dir hilft, eine Frau oder ein Mann zu werden, der fähig ist, in unserer Zeit Wahrheit in Liebe zu sprechen. Und das Dritte, wisst ihr es noch? Jawohl, ein paar erinnern sich, in Freiheit leben. Vielleicht hast du irgendwann mal was erkannt, aber du bist so zurückgefallen, merkst, also, ich habe irgendwie Freiheit verloren. Überleg doch mal, ich gucke mal eben nach, ihr seht es schon, wer oder was kann dir helfen, in Freiheit zu leben? Vielleicht ist das wieder irgendein lieber Mensch, der in deinem Leben ist und der dich erinnern darf, der dich anfeuern darf, der dich ermutigen kann oder in schwierigen Situationen, wo du merkst, oder sind zum Beispiel blöde Gedanken, so die mich echt unfrei machen in meiner Entscheidung, in meiner Lebensfreude, die mich einschränken, dann betet die Person für dich. Oder vielleicht ist es jetzt kommende Woche, Kleingruppe, wir sind eine Gemeinde, die ganz viel großen Wert auf Kleingruppen setzt. Ja, du sitzt in der Kleingruppe auf dem Sofa und sagst, ey Leute, ich muss nochmal sagen, dieses eine Thema, alter Hut, aber ich bringe es nochmal rein, könnt ihr jetzt für mich beten und in der Woche per WhatsApp nochmal nachfragen. So, wer darf da reinsprechen? Das Tolle ist, Jesus sagt, oder im Philipperbrief ist die Rede davon, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Er hilft uns dann auch in Freiheit zu leben. Ich möchte mit einem Interview schließen. Das ist ein Interview mit einem Kriminalbiologen gewesen, der heißt Dr. Mark Benecke. Der interessiert sich für Insekten, so kleine Lebewesen, und kann mit denen dann rausfinden, was am Tatort passiert ist. Also vor der Tat, während der Tat, nach der Tat, warum ist das Blut dahin gespritzt und was bedeutet der Winkel für das, was da passiert ist. So, und in diesem Interview, das trägt den Überschrift, was ist deine Wahrheit? Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, ist so der Gedanke, und wie deuten wir Wahrheit? Und das ist ja eine sehr wichtige Frage, wenn ein Mensch, jetzt mal der krasseste Fall, einen anderen Menschen umgebracht hat, so dann hofft man ja, dass es da irgendwie Wahrheit gibt, und dann ist es nicht unerheblich, wie man Wahrheit deutet und so weiter, wie man mit Wahrheit umgeht. Und er hat etwas über Wahrheit gesagt, was ich ganz spannend finde und was uns jetzt herausfordert, wenn wir gleich in diese Songs gehen und Lieder singen und beten und über die nächste Woche nachdenken. Er sagt, es kommt nicht darauf an, ob jemand der Schlauste, also jetzt bei der Erkenntnis von Wahrheit, der Schlauste, der Wichtigste, der Größte oder sonst etwas ist, sondern ob man es geprüft hat. Statt Schwätzen kann man testen. Es gibt Wahrheit. Wahrheit definiert sich durch eine Messung und nicht dadurch, dass es einer gesagt hat, der Autorität hat. Okay, was bedeutet das denn für uns hier? So, man kann Abstände messen und man kann Gewicht messen, aber wie misst man denn den Wahrheitsgehalt dessen, was ich hier gerade alles erzählt habe? Wie geht man denn mit dem um, was man in der Bibel liest? Letztlich ist ja das, was Jesus sagt, genau das Gleiche, was dieser Kriminalbiologe behauptet. Jesus sagt, meine Wahrheit lässt sich überprüfen. Oder für die Bibelkenner, Glaube ohne Werke ist tot, an den Früchten werdet ihr erkennen und so weiter. Jesus behauptet, wenn ihr bei mir bleibt, wenn ihr wirklich, also jetzt nicht einfach nur, ich sitze hier in der Kirche und einmal im Jahr, sondern wenn ihr wirklich Leben mit mir pflegt, dann wird sich das zeigen. Jesus lässt sich testen, lässt sich überprüfen, ob das wahr ist. Und überleg doch mal, ne? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du herausfinden, werde ich mit den Jahren ein bisschen freier. Total frei erst in der Ewigkeit, aber werde ich liebenswürdiger oder liebevoller? Sage ich die Wahrheit immer öfter? Prüf es. Damit möchte ich schließen. Prüf es. Finde heraus, ob das, was Jesus sagt, wahr ist. Ob er dich frei macht. Ob du durch ihn der Realität näher kommst und erlebst, er hilft dir dabei, zu einem freieren und letztlich in der Ewigkeit zu einem ganz freien Menschen zu werden. Ich möchte gern für uns beten und dann singen wir noch ein paar Songs, die wie gesagt Gebete sind und dir helfen sollen, dich auszurichten auf Jesus. Herr, wir danken dir dafür, dass du Wahrheit in unser Leben bringst und dass du uns so lieb hast, uns selbst unbequeme Sachen zu sagen. Und von ganzem Herzen sagen wir dir Danke dafür, dass du uns da nicht lässt, sondern dass du einen Weg aufzeigst, wo es hingehen kann und wie Dinge besser werden können. Ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, den Tröster, den Fürsprecher, der in alle Wahrheit führt. Und so lade ich dich ein, Geist Gottes, komm. Komm, Heiliger Geist. Begegne deiner Gemeinde. Begegne den Menschen, die hier sind oder zuschauen. Ich danke dir dafür, dass du zum Leben führst. Ich danke dir dafür, dass du nicht in neue Sklaverei führst, in neue Engstirnigkeit, sondern bei dir ist der weite Horizont, das Meer, der Berggipfel, der Himmel. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du durch deinen Geist hilfst, unser Misstrauen loszulassen. Jesus, du weißt, wo wir jetzt gerade so Barrieren sind, dir zu vertrauen, dass du es wirklich gut meinst mit deiner Wahrheit. Und ich möchte dich bitten, hilf uns, uns auf dich einzulassen. Und dann sende uns. Herr, sende uns bitte. Hilf uns, Menschen zu sein, die Wahrheit in Liebe sprechen, mit dem Ziel, Gutes zu bewirken. In den Familien, in den Partnerschaften, in Freundschaften, im Verein, in der Schule, auf der Arbeit. Mach uns zu mutigen Menschen durch deinen Geist. Mach uns zu liebevollen Menschen durch deinen Geist, zu aufrichtigen Menschen. Und wir laden dich ein. Begegne du uns in den Gebeten und Liedern. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.